Einen schönen guten Morgen. Als mich der Martin vor einigen Wochen fragte, ob ich an Pfingsten predigen könnte, habe ich mich gefreut und habe dann gedacht, ja, Pfingsten, normale Pfingstpredigt. Nein, Gott hat mich ganz anders geführt, hat angefangen, mich auf ein Wort hinzuweisen, das heißt Schekina. Wer weiß von euch, was Schekina bedeutet? Nur Herrlichkeit Gottes, und jetzt darfst du es oben einblenden, oder Gegenwart Gottes wird es auch immer wieder genannt. Und ich fand es dann so interessant, weil ich gerade so die Bibel von vorne wieder ganz durchlese und fand dann sehr interessant, wie dort Gedanken insgesamt kamen, die das ganze Spektrum von der Schöpfung bis heute Zeit, Herrlichkeit und Gegenwart, das ist Gottes Wunsch von Anfang an. Er will bei uns Menschen sein. Das ist von Anfang an, er will die Gegenwart mit uns, er will mit dir Gemeinschaft haben. Es geht um die Größe Gottes, um seine glanzvolle Erscheinung, um seine Pracht und Majestät, die sichtbare Gegenwart, aber auch in uns. Und da kommen wir zum Schluss nachher drauf, was es heute für uns heißt. Aber wenn wir jetzt mal zurückschauen, war es Gott immer schon am Herzen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir kennen alle die Geschichte aus dem Garten Eden. Wir kennen alle die Geschichte in 1. Mose 3, wo es darum dann geht, zum Sündenfall, aber mir geht es um was ganz anderes. Wie kam es, dass Gott das entdeckt? Gott war immer am Abend in diesem Garten und hat die Begegnung mit dem Mensch gesucht. Er hat die Gemeinschaft gesucht. Er hat die Gegenwart gesucht. Er hat die Gemeinschaft genossen. Er ist gerne unterwegs gewesen und ich glaube am Anfang, als kurze Zeit Adam noch alleine war mit ihm und dann mit ihm und mit Eva dann unterwegs im Garten, um den Menschen in seiner Gegenwart zu begegnen. Und die Schekina Gottes soll heute immer noch unter uns sein. Und es ging weiter bei Mose. Wie war es bei Mose? Er erschien zuerst Gott, aber dann, als das Volk auszog, war Gott immer dabei, oder? Tagsüber die Wolkensäule, nachts die Feuersäule. Gott war mit seiner Gegenwart da. Er war immer um sie und Gottes Gegenwart war sichtbar. Wer von euch hat schon mal Gottes Gegenwart gesehen? Geht mir auch so. Im Moment sage ich sichtbar nicht, aber wir werden es anders erfahren. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen was davon gehört bei der Einleitung, das kommt nachher nochmal. Als Mose dann auf dem Berg war, auf dem Berg, als er die Gebote Gottes empfing, war so die Herrlichkeit Gottes, die ihn umgeben hat. Unten sahen sie bloß, dass der Berg erleuchtet war und so herrlich war. Und das Volk hat sich nicht getraut, dort mit oben zu sein, wollten auch gar nicht. Mose, geh nur du. Und dann hat Gott Anweisungen gegeben. Er sollte ein Zelt bauen. Was war das für ein Zelt? So zum Campen. Wir waren jetzt ein paar Tage unterwegs mit dem Fahrrad. Da sieht man um diese Jahreszeit, wie herrlich Gott die Natur geschaffen hat. Aber war es so ein Campingzelt? Nein, das war das Zelt der Begegnung eigentlich. Die Stiftshütte war das Zelt der Begegnung. Und Gott sagt, er soll es bauen. Und schauen wir mal 2. Mose 29, die Verse 43 und 45. Und dann sagt Gott, wenn er all die Anweisungen gegeben hat, genau zu bauen, und dort will ich den Israeliten begegnen. Und es wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. Wo stand die Stiftshütte? Irgendwo am Rand? Irgendwo auf der Seite? Mittendrin. Hier in Oberschwaben gibt es einen Ort, wo auch eine Kirche mittendrin steht im Ort. Ja, und drumherum ist ein Kreisverkehr, so hat es begonnen. Und zwar bekamen die Pietisten im Endeffekt Wilhelmsdorf geschenkt, weil es ein sogenanntes Moorgebiet ist. Und genau mitten in Wilhelmsdorf steht die Kirche und von jeder Seite kann man reingehen, gibt es Türen zum Reingehen. Und mittendrin und dort herum wurde dann das Dorf gebaut. Gott war mittendrin. Immer wenn das Volk loszog, ja, zogen die einen Stämme, die andere, und dann zog die Stiftshütte und dann die restlichen Stämme, aber die Stiftshütte wurde immer in der Mitte aufgebaut. Es war immer das Zelt der Begegnung, mitten unter seinem Volk. Und so geht die Geschichte weiter, auch bei Salomo. David wollte ja schon den Tempel bauen, aber da gab es noch von Gott so Einwendungen. Er hat viel Krieg geführt, sagt, dein Sohn wird's machen. David hat schon mal viele Dinge gesammelt, viele zusammengetragen. Salomo baute dieses Haus und dann ist interessant, in 1. Könige 9, und zwar zuerst im 8. Kapitel, hat Salomo ein sehr langes Gebet. Müsst ihr euch mal durchlesen und selber danach schauen. Und dann kommt Gottes Antwort im 3. Vers, im 9. Kapitel. Und dann sagt er zu Salomo, ich habe dein Gebet gehört und das Flehen, mit dem du vor mir gefleht hast. Dieses Haus, das du gebaut hast, habe ich geheiligt, um dort meinen Namen niederzulegen für alle Zeiten. Und meine Augen und mein Herz werden für immer dort sein. Wenn man dieses Gebet des Salomos liest und durchschaut, dann merkt man, zu dieser Zeit war er ganz tief mit Gott verbunden. Seine Ausrichtung war ganz auf den Herrn gerichtet, auf Gott gerichtet. Und er wollte nicht irgendwelche Dinge haben, sondern er wollte einfach mehr von Gottes Weisheit, von Gottes Fülle. Und Gott hat ihm gesagt, ich werde immer da sein. Ich werde in eurer Mitte sein. Ich erkenne bei allem, wie wichtig es ist, dass Gott die Gemeinschaft mit uns wünscht. Dass er sich wünscht, diese Gemeinschaft mit uns. Und das war Gott, der Vater, der die Gemeinschaft wollte. Und dann kam der nächste Lebens, sag ich mal so, nächste Abschnitt. Jesus selber kam. Die Herrlichkeit Gottes kam leibhaftig auf diese Welt. Sie war unter uns. Jesus ist im Endeffekt nichts anderes wie die menschgewordene Herrlichkeit Gottes. Er kam zu uns, lebte unter uns. Und diese Herrlichkeit, die durften als allererstes die Hirten auf dem Feld erfahren. Was es heißt, ich weiß nicht. Kann man das gar nicht vorstellen, wie das war so. Auf dem Feld, Schafe drumherum und auf einmal sitzt man da und dann kommen was weiß ich wie viele Lichter und eine Herrlichkeit. Das heißt es in Lukas 2, Ende Vers 8 und Anfang Vers 9. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal der Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit Gottes umgab sie mit ihrem Glanz. Wäre doch was hier drin, oder? Alle Lichter aus und auf einmal kommt die Herrlichkeit Gottes, umstrahlt uns, umgibt uns. Das war so. Jesus selbst verkörperte dann in seinem ganzen Leben diese Herrlichkeit, diese Gegenwart Gottes. Überall, wo er hinkam, erlebten die Menschen diese Herrlichkeit. Erlebten sie, erlebten, was es heißt, aber auch die Kraftfülle, die dahinter steckt. Bei Jesus, bei seinem Wirken wurde es sichtbar. Ich habe festgestellt, an ganz vielen Stellen heißt, sie brachten die Kranken zu ihm und er heilte sie alle. Er ist unser Arzt. Gott sagt mal, er ist unser Arzt. Wisst ihr, wir können hier weltlich, und da bin ich dankbar, wir können zu Ärzten gehen, es gibt viel Forschung, es gibt viel Neues, aber alle Ärzte sind auf Grenzen gesetzt. Sie haben ihre Grenzen, sie kommen bis zu einem gewissen Punkt und dann ist irgendwann so, dass sie auch nicht weiterkommen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott ist der, der sagt, in ihm ist alle Kraft und er sagt, er ist unser Arzt. Und zu ihm dürfen wir kommen. Wenn alles Weltliche nicht mehr geht, wenn es keine Therapie mehr gibt oder sonst irgendwas, dürfen wir sagen, Herr, wir kommen zu dir. Wir richten uns nach dir aus, wir schauen auf dich. Wir kommen nachher noch drauf, auch auf die Gaben, die Gott gibt. Jesus selber hat diese Herrlichkeit bewirkt und diese Kraft. Und es wurde sichtbar. Aber wir entdecken, wir Menschen haben immer noch eine Begrenzung gehabt. Damals auch gab es ja immer noch den Tempel in Jerusalem. Aber was war das große Problem in Jerusalem? Was war das große Problem? Wer durfte denn dort ins Allerheiligste? Die ganz nahe Begegnung mit dem Vater. Einmal im Jahr der hohe Priester. Sonst durfte da niemand hinein. Sonst hatte niemand Zugang. Wir sind jetzt 6 Wochen nach Ostern und Ostern hat das verändert. Ostern hat es komplett verändert. Nicht wir Menschen haben irgendwas verändert oder gemacht, sondern Gott selber hat den Vorhang von oben nach unten zerrissen. Das ist auch das Zeichen, dass es nicht menschlich irgendwie kam, einer mit einer großen Heckenschere und hat er hochgeschnitten, sondern Gott hat es getan. Gott will, dass wir seine Herrlichkeit erleben. Und Jesus hat es möglich gemacht. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben, wir haben es heute Morgen schon gehört, wie ist es, wenn ich sage, Jesus, ja, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Ich möchte mehr von dir Erfahrung. Jesus, ich möchte mehr von deiner Nähe spüren. Ich möchte deine Führung haben, deine Liebe. Stärke von dir brauche ich und Weisheit. Und das gibt er uns. Und jetzt kommen wir zu dem Bogen Pfingsten. Durch seine geistlichen Früchte und Gaben. Beides, die gibt er uns. Wir haben heute Pfingsten. Und wir sagen, wir sind auch eine Pfingstgemeinde. Zählen uns wenigstens zur Gruppe der Pfingstgemeinden. Und Pfingsten bedeutet für mich auch die Herrlichkeit Gottes in jedem von uns. In mir, in dir, in jedem Einzelnen. Die Herrlichkeit Gottes in uns. Nicht irgendwo anders, nicht irgendwo drumherum, sondern die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in uns. Paulus schreibt an die Römer, wir haben es vorhin schon mal gehört im Gebet, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, so heißt es in einer Übersetzung, dass er uns liebt. Gott hat uns den Heiligen Geist vielleicht gegeben, vielleicht bekommst du ihn. Du musst dich nur anstrengen. Hier heißt es, er hat ihn gegeben. Und zwar nicht nur ein bisschen, nicht nur etwas, sondern der Heilige Geist ist gegeben, oder? In anderer Übersetzung, er ist ausgegossen in unsere Herzen. Der Heilige Geist ist da. Es ist Realität und Tatsache. Das schreibt Paulus an die Römer, nachdem er schon Jahre auch mit Jesus unterwegs ist, nachdem er vieles erlebt hat. Und Pfingsten bedeutet für mich einfach die Erfüllung mit besonderer Kraft, die Gott uns gibt. Jesus macht diese Zusage an seine Jünger. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das ist eine Zusage. Und wenn wir zurückgehen an dieses hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, dann bittet Jesus nicht nur damals für die Jünger, sondern er sagt in diesem Gebet, er bietet für alle, die durch sie dann an mich glauben werden. Also auch für uns heute, für dich, für mich. Und auch uns gilt diese Zusage, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, denken wir jetzt wieder an Paulus, der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, werdet ihr mit Kraft ausgerüstet. Also nicht, oh, wie soll ich es machen, wie kriege ich es hin, wie bekomme ich es hin, Herr, ich kann nicht. Sondern, Herr, ich brauche deine Kraft und die kommt. Paulus hat es bezeugt und er hat es erlebt. Er hat es erfahren. Er hat es erlebt an ganz vielen Stellen, wie er die Kraft vom Heiligen Geist bekam. In schwierigen Situationen und auch in Situationen, wo er Menschen begegnet ist, denen er helfen konnte. Wo war er in schwierigen Situationen? Paulus hatte mehr erlebt wie wir alle. Auch an Leiden, er hat es mal aufgezählt. Mit Schiffbruch, mit Steinigung, mit allem Möglichen. Mit Gefängnis. Und er hat auch gute Zeiten erlebt. Viel, wo er Gemeinde gegründet hat. Und er hat die Kraft erlebt. Als der Jüngling vom Fenster stürzte, nachdem er lang gepredigt hat. Das wäre noch gewesen, wenn der Wolfgang oben gepredigt hat, ganz lang. Und dann sitzt da einer am Fenster, fällt runter, runtergehen, Hände auflegen, wieder zusammen hochgehen, weitermachen. So ungefähr war das. Können wir uns fast gar nicht vorstellen, aber es ist so. Gottes Kraft ist unermesslich. Wie weit lassen wir es zu, dass diese Kraft, diese Herrlichkeit uns erfüllt, dass sie sichtbar wird in unserem Leben? Dass Gottes Auswirkungen sichtbar werden. Und ich habe vorhin mal gesagt, und ich glaube, Es sind zwei Dinge. Zum einen geschieht's durch die Früchte des Geistes. Und da fängt Gott an unserem Charakter zu arbeiten. Und zum anderen geschieht es durch die Gaben des Geistes, die Charismen, die Gott gibt. Und beides möchte ich mit euch noch betrachten, weil wir haben Pfingsten. Unser Charakter ist ja nicht unbedingt so, dass wir sagen können, wir sind alle gut, oder? Der Mensch ist von Grund auf gut und alles ist okay und in jedem Mensch ist irgendwie Gott. Solche Dinge gibt's, solche Meinungen gibt's in dieser Welt, aber das ist nicht so. Wir sind nicht unbedingt von Grund auf gut. Paulus macht das im Galaterbrief deutlich. Wir haben vorhin den zweiten Teil gehört, die Verse 22 und im fünften Kapitel vom Galaterbrief. Aber vorher geht's um unser Fleisch. So, wie reagiert denn unser Fleisch? Wie ist es denn, wenn wir in Diskussionen sind? Du möchtest immer, dass der andere Recht hat. Ich weiß, eigentlich sind wir anders gepolt. Wir möchten immer selber Recht haben. Ja? Unsere menschliche Natur führt dazu, dass es Streit gibt, dass es Zerwürfnisse gibt, dass es Eifersucht und Neid gibt, Spaltungen unter uns Menschen. Und leider, und da fehlt uns noch etwas, wo wir mehr die Fülle Gottes brauchen, glaube ich, auch in den Gemeinden, leider gibt es manchmal auch Spaltungen in den Gemeinden. Leider gibt es dort manchmal noch, wo wir noch nicht so verändert sind an unserem Charakter, wo wir noch nicht so Gott wirken lassen, noch dieses alte fleischliche Wirken. Aber Jesus hat uns seinen Geist gesandt, den er uns gegeben hat, dass er in uns regiert. Das größer, weil er ist größer wie alles, wie der in der Welt ist. Gott ist größer und er sagt mal, Jesus sagt, der in uns ist und wer soll in uns sein? Der Heilige Geist. Der in uns ist, ist stärker wie der in der Welt ist. Und jetzt kommt das, was unseren Charakter verändert. Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Rücksichtnahme, Treue, Selbstbeherrschung. Und ich habe mir aufgeschrieben, für mich sind das eigentlich sichtbare Zeichen der Herrlichkeit Gottes, seiner Gegenwart in uns. Wenn die Liebe unter uns zunimmt, wenn die Liebe immer größer wird, wenn die Freude zunimmt, der Frieden, dann gibt es zwei Dinge, zwei Merkmale, die wir ja haben. Woran soll denn die Gemeinde erkannt werden? Die Welt soll uns erkennen an der Liebe untereinander und an der Einheit. Also da geht es nicht mehr, mir, meiner, mich, ich habe Recht, sondern da geht es darum, dass wir uns eins machen in Gott und diese Liebe von Gott haben. Und dann habe ich gesagt, und das Zweite, was der Heilige Geist auch gibt, sind die Charismen. Die Geistesgaben. Auch darüber lässt uns die Bibel das Wort Gottes nicht im Unklaren. Im Korintherbrief wird aufgezeichnet und wird darüber gesprochen, was diese Charismen sind. Die erscheinen jetzt hier oben als nächstes. Worte der Weisheit. Worte der Weisheit heißt, dass Gott uns Weisheit gibt in konkreten Situationen. Wie sollen wir in konkreten Situationen vielleicht manchmal antworten, Dinge weitergeben, weitersagen. Worte der Erkenntnis, biblische Wahrheiten zu erkennen, mehr durch den Heiligen Geist zu erkennen, was das Wort Gottes dir und mir sagen möchte. Dann Glaube. Ein Glaube, der noch stärker ist, der stärker werden soll. Ich denke da immer an den einen Mann, der Jesus begegnete. Herr, hilf meinem Unglauben. Und Jesus sagt, uns reicht es zwar, wenn wir Glauben haben wie ein Senfkorn, aber er möchte den Glauben noch stärken. Und das ist auch eine Gabe. Heilung. Gott möchte Heilung wirken. Wunderkräfte. Prophetie. Unterscheidung der Geister. Und ich habe ganz bewusst Zungenrede und Auslegung der Zungen hinten angefügt, weil ich möchte, dass wir bei der Zungenrede möchte ich noch was dazu sagen. Aber für mich geht's darum, keiner hat all diese Gaben. Also nicht jetzt einer in der Gemeinde und der Wolfgang ist unser Pastor, der Wolfgang muss all die Gaben haben und muss es dann alles in die Gemeinde hineingeben. Ich glaube, dass Gott jede dieser Gaben in die Gemeinde hineinlegt und dass er die aber verteilt dass wir uns gegenseitig dienen sollen, gegenseitig ermutigen sollen, gegenseitig weiterbringen sollen. Und bei der Zungenrede, da war ich immer, ja, vielleicht manchmal auch mit manchen meiner Bibellehrer nicht ganz einig. Vielleicht bin ich auch, oder seid ihr mit mir jetzt nicht ganz einig, aber ich möchte nochmal auf die Apostelgeschichte zurückgehen, die wir heute schon mal gehört haben. Und zwar, als diese Nachfolger Jesus, diese 120, im Obersaal zusammen waren. Also da oben hätten auch 120 Platz. Sie waren zusammen, sie kamen im Gebet zusammen, 120. Und dann heißt es im vierten Vers in der Apostelgeschichte 2, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach, wie der Geist es ihnen eingab. Eine wichtige Bemerkung, einer wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und alle anderen hörten zu. Nee. Alle wurden mit dem Heiligen Geist. Das sind jetzt nicht 120, aber egal wer. Alle möchte Gott mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Da möchte niemand auslassen. Und dann heißt es hier, und das ist für mich so die Erläuterung, die Verse 7 bis 11, fassungslos riefen die Menschen, die dann zusammenkamen, die da dazukamen, riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Mörder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Hier ist die Zungenrede. Irgendeine Fremdsprache, die du nie gelernt hast. Stell dir vor, da hinten kommt jemand in die Gemeinde, ein Japaner, keiner von uns kann Japanisch. Und jetzt gibt dir Gott eine Botschaft, die du aussprichst und der kommt nachher auf dich zu und sagt, wo hast du Japanisch gelernt? Überhaupt nicht. Ich habe schon Leute erlebt, die das tatsächlich auch so heute noch erlebt haben, dass du auf einmal in einer fremden Sprache, die du nie gelernt hast, etwas weitergeben kannst. Aber wichtig ist nicht irgendwas, wir erzählen nicht irgendwelche Märchen, wir erzählen nicht irgendwelche Dinge, sondern sie sprachen alle von den Taten Gottes, von dem, was Gott tut, von dem, was Gott getan hat. Nicht irgendetwas geht es hier geht es darum, alles, was Gott getan hat, weiterzugeben. Und es gibt noch eine Zungenrede, die Sprache der Engel. 1. Korinther 13. Und wenn ich in Sprachen der Engel rede, heißt es hier. Ich bin überzeugt, es gibt beides. Aber beides geht es darum, eine Sprache, die ich selber nie gelernt habe. Ich habe sie nie gelernt. Ich habe sie nicht selbst gelernt, sondern es ist uns vom Geist Gottes gegeben, geschenkt. Einfach gegeben und geschenkt, weil Gott möchte, dass Menschen von seinem Wort hören, dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen erfahren, was Gott Großes getan hat. Und beides ist für mich wichtig. Ich habe vorhin gesagt, die Früchte des Geistes und die Gaben des Geistes. Charakter und Charisma. Beides will Gott uns geben, beides will er verändern. Und jetzt lese ich euch nochmal eine Bibelstelle, die letzte für heute, 1. Korinther 13. Und da merken wir den Zusammenhang zwischen Charismen und Charakter. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im Höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib zu verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe, die Charaktergabe Gottes. Sprachen, prophetisches Reden, Glauben, alles Geistesgaben, die Gott uns gibt. Und beides möchte er uns geben. Beides miteinander ist für mich die ganze Herrlichkeit Gottes. Und beides möchte Gott in uns wirken. Und wir brauchen keine Angst zu haben vor dem einen oder anderen, auch wenn wir Menschen manchmal, und das haben wir auch genug erlebt in der Kirchengeschichte, Fehler machen. Gott macht keine. Doch wie bei allem, was uns Gott schenken will, ist für mich die Frage, will ich's? Will ich es überhaupt? Will ich, dass Gott mich mehr erfüllt? Willst du, dass Gott dich mehr erfüllt, dass seine Herrlichkeit in dir ist, seine Gegenwart in dir? Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann sagen wir auch, Jesus, ich will mit dir leben. Jesus, du hast alles für mich getan und ich nehme deine Vergebung an, dass du meine Schuld getragen hast und ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Wie sieht es aber aus mit dem Heiligen Geist? Sind wir hier auch bereit zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich mehr? Es gibt so ein Lied, ich brauche dich mehr, immer mehr, oder wir haben vorhin mal gesungen, immer mehr von dir, immer mehr von Gott, immer mehr von Gott in uns, das wirkt der Heilige Geist. Und deshalb möchte ich euch jetzt herausfordern. Ich möchte jeden, der sagt, ja, ich möchte mehr vom Heiligen Geist, ich brauche mehr, ich brauche noch Veränderung in meinem Charakter. Ich brauche noch, dass mein Charakter in dem einen oder anderen Punkt, da merke ich, da bin ich noch zu sehr fleischlich ausgerichtet, dass er verändert wird. Oder, Herr, ich möchte mehr von diesen Gaben, ich möchte mehr von dem empfangen, was du und schenken möchtest, ich brauche mehr Erkenntnis, mehr Weisheit, dann bitte ich dich aufzustehen. Und ich möchte beten für alle, die sagen, ja, ich möchte mehr von dem, ich möchte mehr von dieser Fülle des Heiligen Geistes, ich brauche diese Fülle des Heiligen Geistes. Ich brauche, dass der Heilige Geist mich erfüllt, ich möchte, dass die Gegenwart Gottes mehr in mir ist und mehr mich erfüllt. Herr, und wir stehen vor dir. Wir stehen heute Morgen vor dir, weil wir sagen, Jesus, wir glauben, dass das, was du gesagt hast, dass dieser Beistand, dieser Heilige Geist, den du uns sendest, immer bei uns sein wird. Und wir glauben, dass du sagst, ja, dieser Heilige Geist soll uns erfüllen mit immer mehr von dir, mehr von deinem Charakter, mehr von deinen Gaben, von deiner Kraft, die in uns wirkt. Diese Kraftwirkungen, die du zutage kommen lassen möchtest, in dieser Gemeinde. Wir möchten in unserer Gemeinde, dass mehr diese Kraftwirkungen ausgerüstet sind. Und ich möchte jeden Einzelnen, der heute Morgen jetzt hier steht, besonders segnen, Herr. Wir möchten deinen Segen aussprechen. Ich möchte deinen Segen aussprechen, dass du es bist, der uns neu erfüllt, der uns neu stärkt, der neu, ja, unser Inneres ausfüllt, dass deine Herrlichkeit und deine Gegenwart in uns immer mehr zunimmt und dass es dann ausstrahlt, dass andere Menschen es sehen und erfahren und erleben. Amen. Und lasst euch darauf ein, wenn Gott etwas tut, wenn Gott wirkt, traut ihm zu, wenn ihr einen Impuls habt. Wenn ein Impuls kommt, ich soll jetzt auf den und den Zug gehen oder mit dem mal beten oder da mal, dann tut es. Tut es. Ich bin überzeugt, Gott wird es ja segnen. Und wir werden den Segen spüren, den Gott gibt. Wir werden ihn spüren und wir werden auch spüren in dieser Gemeinde. Wir wollen auch am Mittwoch im Gebetsabend dort weiter beten, dass Gott uns als Gemeinde mehr füllt mit diesem Geist und wir wollen dankbar sein und uns freuen, wenn der eine oder andere besondere Gaben erhält, weil es für uns alle ist. Gott möchte uns damit dienen. Amen.